Wir hatten Regionen, da lag tatsächlich bereits eine verbindliche Bauleitplanung drauf, also die hatten B-Pläne und sind aber nie bebaut worden. Also die B-Pläne waren teilweise älter als ich und da lagen dann, weiß ich nicht, wie viel Quadratmeter es waren, aber die lagen dort brach. Die hat sich nie jemand irgendwie, also man geht davon aus, man weiß gar nicht, dass es das dort gibt, also dass man da Baurecht hätte ableiten können. Und dann war halt auch die Frage, wie gehe ich damit in der Baulandqualitätsbeurteilung mit um. Ne, was mache ich denn mit dieser Zone? Ist das dann jetzt für uns festgesetztes Bauland? Also wie ist das auch mit der Erschließung geregelt? Und das war schon sehr interessant. Für die anderen Kollegen war das sicherlich das kleine Einmaleins. Für mich war es nicht so. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Mein Name ist Anne Brackhoff.
Mein Name ist Patrick Bayer.
Und wir haben heute eine super tolle, mega Insider-Folge mitgebracht. Und zwar Anne und die wundersame Welt der, warte, nicht Ableitung, sondern Aktualisierung von Bauland-Bodenrichtwerten in einem sehr ländlichen Landkreis. Bei mir in der Region. Klingt das nicht vielversprechend?
Ich habe ein bisschen Angst, weil ich ja weiß, was dahinter steckt. Und ich habe, werden wir ein bisschen boulevardesk mittlerweile vielleicht?
Nein, tatsächlich nicht. Und zwar aus folgendem Grund. Ich habe ja dieses Instagram für mich entdeckt. Und man muss ja eins sagen, ne? Man kann
Ich habe
davon
schon
viel halten.
mitgekriegt.
Aber das funktioniert. Und ich habe dann todesmutig da so ein Video vorher aufgenommen, von wegen, hallo, ich gehe jetzt in die Sitzung und ich berichte dann mal, nur um mich dann dahinzusetzen und in den ersten Sekunden zu hören, das ist eine reine, wie, ist keine öffentliche Sitzung. Das heißt, die Ergebnisse sind nicht nach außen zu tragen und sämtliche Entwicklungen sind ausschließlich über den Ausschussvorsitzenden zu kommunizieren. Und dann habe ich die ersten 5 Minuten für mich überlegt, oh, habe ich irgendwas Falsches gesagt oder was könnte jetzt passieren? Habe aber für mich beschlossen, ich werde natürlich keine Ergebnisse nach außen tragen. Und wenn es rein um das Bewusstsein für diesen Bestandteil unserer Wertermittlung geht, dann ist ja auch schon vielen geholfen. Ihr werdet aber jetzt nicht von mir erfahren, wie sich das Ganze bis zur Veröffentlichung hier wertlich verändert hat. Oder ist das zu gewagt?
Nö, finde ich nicht. Also es geht ja letzten Endes um die Ableitung der zur Wertermittlung erforderlichen Daten. Und das ist ja ein hochoffizieller Akt, hinter
Oh
dem
ja.
ganz viel Können, Wissen, Mathematik, Zauberei und sonst was
Magie.
steckt. Magie steckt. Ja, und ich bin,
Genau.
also ich kann ja auch nachher noch mal gerne so von meinen Erlebnissen berichten. Aber Anne, was war denn dein Highlight der Woche?
Verdammt, ich wollte dich erst fragen. Naja, Moment. Oh Gott, es ist so viel passiert. Also letzte Woche ist die erste volle Woche wieder gewesen nach den Auftaktveranstaltungen der Immobilienkongresse dieses Jahres, die schon sehr viel Zeit und Kapazitäten geraubt haben. Wir durften ja auch unseren Beitrag leisten. Beitrag heißt immer Vorbereitung von Präsentation üben, Anreise, bla. Also das war eine sehr tolle Veranstaltung, das muss ich wirklich sagen. Großes Kompliment auch nochmal an das Sprengnetter-Team. Und ja, letzte Woche war dann die erste volle Woche wieder im Büro und die war wirklich voll. Also wenn ich überlege, mein Highlight. Also ich habe ein Highlight tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier so sagen darf, aber ich darf dieses Jahr die nächste Zertifizierungsstufe angehen. Das ist mein Highlight. Ja, die Bestätigung habe ich gekriegt. Ja, das ist natürlich auch mit Herausforderungen verbunden und deswegen, ich freue mich, aber ich habe Respekt. Was war denn dein Highlight?
Oh, ja. Puh, ich habe meinen neuen Pizzaofen eingeweiht.
Das ist richtig cool. Für drinnen oder für den Grill?
Nein, ich habe ein Jahrzehnte altes Großfamilienproblem gelöst.
Oh
Und zwar
Gott.
ist es so, ja, wenn du eine größere Familie hast, also aus mehr als 2 bis 3 Personen bestehend, dann hast du immer das Problem, wenn du zu Hause Pizza selbst machen willst, dass wenn du die Pizza quasi als normale Pizza servierst und nicht so ein ganzes Backblech gleich machst, dass wenn der Letzte seine Pizza bekommt, der Erste eine kalte Pizza hat.
Guter Punkt. Oh Gott, jetzt bin ich, habe ich so eine Angst, dass du so ein rotierendes Teil im Garten stehen hast. Weißt du, was auch die richtigen Pizzerien da? Pizzerien? Pizzerias? Egal, erzähl weiter.
Ich habe, nee, ja, ich habe mir einen Rondellofen, nein, Quatsch. Nein.
Zu groß, also, ja.
Nein, ich habe mir tatsächlich aber einen Pizzaofen gekauft, der so heiß ist, dass er Pizza in 3 Minuten fertig macht. Und dann kannst du die quasi vorbereiten und immer rein, raus. Und das direkt auch hintereinander. Und dadurch verkürzt du die Pizza-Backzeit enorm. Und es schmeckt auch wirklich sehr, sehr gut, habe ich festgestellt. Das Problem an der ganzen Geschichte war, draußen sind ja immer noch 45 Zentimeter Schnee bei uns. Und mittlerweile leider nur Schneematsch. Mhm. Die Pizza war super. Anschließend habe ich 3 Stunden Bude geputzt irgendwie, weil alles voller Schlamm und Schnee und Tauwasser war. Aber die Pizza, die war gut. Naja, und man kann dann, also so ein bisschen, ich bin ja durchaus ein Freund davon, Sachen vorzubereiten und die dann in einem Kochgang zu machen. Also ich koche ungern mit so 10 verschiedenen Töpfen, ja. Hm. Und wenn ich dann sowas, weiß ich nicht, so einen Auflauf machen kann oder sowas, das geht da auch in diesem Pizzaofen sehr, sehr gut. Und so Hähnchenschenkel und ein bisschen Gemüse dabei und sowas, das funktioniert hervorragend. Und das ist schon arbeitserleichternd, habe ich festgestellt.
Hm. Also ich finde solche Special-Items, die man so für die Küche hat, eigentlich immer eher, also wir haben auch so ein Teil, um das vielleicht kurz abzurunden, bevor wir uns dann wieder den Fachlichen widmen. Und ich bin damit immer maßlos überfordert, weil das in der Vor- und Nachbereitung so eine Sauerei macht, dass man dann doch lieber das Backblech ausrollt. Dass es geschmackliche Nachteil hat, das, da gebe ich dir recht, aber es ist trotzdem praktisch.
Das ist ja leider so, ne? Und ich war total stolz diesmal auf mich, weil ich habe auch rechtzeitig daran gedacht, den Pizzateig zu machen. Habe ihn dann 24 Stunden gehen lassen, so voller Liebe. Und siehe da, meine Kinder sitzen am Essenstisch und sagen, oh Papa, das ist die beste Pizza, die ich je gegessen habe.
Oh, das, sag, ja.
Lüg nicht, habe ich zu meinem Sohn gesagt. Da sagt er, ja, außerhalb von Italien, ne? Dann ist ja gut.
Guter Punkt. Also wie ist das jetzt, werden wir dich in der Wertermittlungswelt verlieren und du wirst
ja,
dein Lebens...
Ja, ich habe ja viele Visionen gerade. Also ich hadere ja gerade ganz arg mit mir, was ich zukünftig machen will. Mhm. Wenn sich das Angebot... Also falls irgendjemand da draußen ist, der zufälligerweise Tierparkbetreiber in Neuseeland, Kanada oder Australien kennt, ich würde gerne Parkranger werden.
Wobei, doch, da sehe ich dich tatsächlich.
Ist auch nur die B-Lösung. Am liebsten wäre ich gerne Meeresbiologe, aber ich wäre so schnell seekrank.
Ja, du ganz ehrlich, das sind, also, es sind konkrete Träume. Das ist doch schon mal gut.
Deswegen nee, aber weißt du, pass auf, jetzt kommt die Mega-Überleitung, Anne, pass auf. Wenn ich merke, mit wie viel Magie und Gezauber hinter den Kulissen Bodenrichtwerte abgeleitet werden, ja, dann möchte ich einfach mal auch was machen, was Sinn bringt.
Boah!
Ja? Und ich mache ja jetzt bald, hab ich da schon erzählt, mache ja jetzt bald Praktikum in einer tierärztlichen Praxis.
Ja.
Und ich glaube, ich entwickle mich weiter. Ich möchte gerne Parkranger werden.
Also das macht bestimmt, aber hier so, also hier in der Region, im Schwarzwald?
Nein, habe ich doch gesagt, in Australien oder so. Also, und man muss sagen, hier ist Steve Irwin, der jetzt tot ist, weil er so einen Rochenstängel da durch den Hals gekriegt hat. Der, also nicht jetzt, der hat ja auch erst irgendwie mit, weiß ich nicht, Ende 30 oder so, angefangen da diesen Zoo, in Brisbane, glaube ich, ne, war das? Doch, in Brisbane. Zu diesen Australia Zoo und sowas. Ich könnte mir sowas vorstellen. Dann so demnächst mit so Khaki-Hosen, khakifarbenen Boots und ja, genau, durch die Gegend und dann, well, dudes, good boy.
Kommst du mit deinem Golfkart angefahren? Du, ganz ehrlich, ja. Ich könnte das verstehen. Also tatsächlich, ja. Nee, aber so viel zum Pizzaofen.
Das Schlimme ist, ich kann mir das auch vorstellen. Ich sehe mich da auch, wenn ich das mal so in mir visualisiere. Das wäre ich total. Ja.
Oh Mann. Also fasse ich jetzt mal zusammen, dass du quasi der Ableitung von aktualisierten Bauland-Bodenrichtwerten etwas sinnbefreites Bei gemessen hast. Nein, wobei dazu muss man ja jetzt mal ausholen. Nein. Also ich muss auch dazu sagen, ich komme ja jetzt, wie ich es immer sage, aus einer dermaßen ländlichen Gegend. Bei uns passiert halt auch nichts. Also da in der Region auch konkret, um die es ging, das ist jetzt nicht so, dass wir da mit unfassbar unhaltbaren Kauffällen zu tun hatten, sei es in Masse als auch in, ich sag mal, wirklich absolut relativem Wert. Das heißt, es ist eine kuschelig-muschelig ruhige Gegend und dementsprechend war auch die Sitzung dann auch gestaltet. Aber vielleicht hole ich mal alle ab, die das noch nie mitgemacht haben.
Weißt ja. du übrigens, woran man eine gute Bodenrichtwertsitzung erkennt?
Oh, jetzt fallen mir ganz viele unqualifizierte Kommentare ein. Erzähl du mal.
Es gibt entweder Kaffee oder Brötchen.
Es gab Kaffee und es gab eine Packung Kekse. Und ich sag ja, danach hat einer der Kollegen, das war ja mein erstes Mal und man muss auch da wieder sagen, ja, ich war die einzige Frau, bis auf eine Vertreterin des Finanzamts.
Ich war auch die einzige Frau, bis auf die vom Finanzamt, das ist jetzt auch schön.
Nein, aber ich glaube, die war ja nicht aktiv in der, also die war die, müssen die, ich habe das so verstanden, die muss da sein, ja, aber so richtig, also Gottes Willen, das will ich jetzt so nicht sagen, aber ich saß ganz vorne. Okay, wow. Naja, und ja, das war erstens. Und dann, lass mich, was wollte ich jetzt noch sagen? Ach so, genau, und zum Ende der Sitzung, ich war auch mit Abstand die Jüngste, aber das ist jetzt, glaube ich, keine Überraschung. Und hat dann eine der Kollegen gefragt, wer denn diesmal den Kaffee und die Kekse bezahlt? Und ich war so völlig, wie? Okay, ich dachte, da gibt es Budget. Turns out gab es auch. Also, ich hätte natürlich auch meinen Obolus dazu beigetragen, aber ich weiß nicht, warum, ich fand das so ein bisschen sinnstiftend in die Richtung. Ist auch egal, ich hole mal ein bisschen aus. Ich bin ja vor 2 Jahren in unseren regionalen Gutachterausschuss eingetreten, der, ich sag mal, eine Stadt und 2 Landkreise umfasst. Und musste bisher noch nicht wirklich oft tätig werden, bis auf 1, 2 besondere Sachen. Aber ich sag mal, so diese klassische Gutachterausschusstätigkeit, die fängt ja jetzt eigentlich erst wieder so richtig an mit der Aktualisierung der Bodenrichtwerte. So. Und da wurde ich einem Landkreis zugeteilt und bin dann da angekommen und wusste überhaupt gar nicht, was mich erwartet. So gar nicht. Ne? Also ich hatte gar keine Vorstellung. Es wurde aber schon in der E-Mail angekündigt, okay, wir haben heute, wir haben unsere 8 Stunden, wenn es nicht reicht, dann bitte morgen nochmal. Ich habe schon gedacht, okay, was kann denn da jetzt so umfangreich sein, dass wir den ganzen Tag ausreizen und eventuell morgen auch noch brauchen. Und dann habe ich es aber begriffen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, deswegen, ich gebe gleich über. Bei uns wurde jede Bodenrichtwertzone, die eine Veränderung bekommen hat, wirklich tatsächlich visualisiert, im Geoportal geöffnet, angeschaut und einzeln besprochen. Ist das bei euch auch so?
Nein.
Okay.
Bei uns ist es so, dass wir uns nur die Bodenrichtwertzonen angucken, wo auch Kaufpreise vorhanden waren und das dann entsprechend ableiten. Und da, wo keine Kaufpreise waren, das wird etwas globaler behandelt.
Also letzten Endes war es bei uns auch so. Zunächst wurde einmal festgehalten, wie man halt allgemein mit dieser zeitlichen Differenz umgeht von 2 Jahren, die ja jetzt da war. Das war eine grundlegende Angelegenheit. Und dann ging es wirklich detailliert an die Zonen, die berührt werden mussten. Mhm. Und dazu muss man sagen, und das war, glaube ich, so mein größtes Learning aus diesem Tag. Wir haben es an einem Tag geschafft tatsächlich. Wir haben verlängert, aber wir haben es durchgezogen. Und es war auch jeder dankbar, weil Zeit ist begrenzt, dass es halt bei der Aktualisierung von Bodenrichtwerten nicht nur um die Entwicklung des Wertes per se geht, sondern vor allem auch um die Zonierung. Ja, also ich glaube, das meiste waren wirklich, oder die Zonen, die wir angesprochen haben, waren keine Zonen, wo es um eine Korrektur des Bodenrichtwertes bedingt durch einen Kauffall eigentlich ging, sondern es ging um Verkleinerungen von Zonen, es ging um neu geschaffenes Baurecht, das irgendwo, weiß ich nicht, kleine Flurstücke mit berührt hat, wo dann die Zone erweitert werden musste. Und das fand ich total, total beeindruckend und habe auch wieder festgestellt, und ich weiß nicht, korrigiere mich da gerne, aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass neben dem ganzen Thema vorbereitende verbindliche Bauleitplanung dieses klassische Baurecht, ne, also wann habe ich wie welches Baurecht, wie beurteilt ich etc., dass das tatsächlich irgendwie ein bisschen in der Ausbildung zu kurz gekommen ist. Oder, ich weiß nicht, wie nimmst du das in den Ausbildungsreihen wahr?
Naja, da wird ja im Prinzip gar nicht darauf eingegangen, wie das genau passiert. Ich glaube, weil das auch in den einzelnen Gutachterausschüssen sehr unterschiedlich ist. Es wird ja, im Kern wird eigentlich nur gesagt, die Bodenrichtwerte werden von den Gutachterausschüssen abgeleitet aus Kaufpreisen. Punkt.
Ja, also wie gesagt, und wenn ich dann halt keine habe, dann werden sie auch nicht angefasst, außer halt, ich habe diese Umzonierung. Und das fand ich, wie gesagt, auch nochmal beeindruckend, dass man dann, wenn man dann halt auch sieht, wer sitzt hinter diesen Ergebnissen, was für Denkprozesse gehen dem auch vor. Weil man muss sich das so vorstellen, wenn dann eine einzelne Zone betroffen wurde, dann wurde die vorne aufgemacht, die wurde dann im Geoportal gezeigt. Dann wurde gezeigt, wie die bisher gestaltet ist. Dann wurde geschaut, wie sie jetzt geplant ist. Also neben der Wertentwicklung, ne? Selbst die Wertentwicklung konnten wir anhand von dem Kaufwert dann immer sehr gut nachvollziehen. Und dann ging es halt wirklich darum, wo ist welche Zone hin zu verschieben. Und dann wurde einstimmig gefragt, hat jemand ein Problem damit? Nein, okay, alles klar, dann geht's weiter. Und so haben wir uns durch, ich weiß nicht wie viele, aber es waren echt unfassbar viele Zonen dann durchgekämpft. Und ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel für mich mitgenommen und ich, ja gut, aber das ist halt regional bedingt. Ne? Wir haben nicht den volatilen Markt, wo du sagst, da passiert halt so viel durch Transaktionen. Das sind wirklich Dörfer, also Dörfer, ostdeutsche Dörfer, wo einfach nicht viel passiert. Ne? Und wo auch, ich sag jetzt mal, weder in die eine noch in die andere Richtung sehr, sehr viel Entwicklung da ist. Und das hat einen großen Vorteil, finde ich, hier auch in der Wertermittlung, weil du hast ganz wenig spekulative Elemente, wenn du irgendwas fortführst. Also du hast meist sehr stabile Möglichkeiten, auch gewisse Entwicklungen halt auch gedanklich fortzusetzen, weil sie auch zu guten Zeiten nie nach oben hin ausgeschlagen sind. Ne? Und dann werden sie es jetzt auch weiterführend nicht machen. Aber es ist halt auch dadurch bedingt, dass du, ich sag mal, in so einer Besprechung dir um diese tatsächlichen Kaufe, also diese tatsächlichen Kauffälle wenig Beachtung bekommst. Ne?
Mhm. Ja.
Wann kommt denn eigentlich dieses, ich sag mal, weitere, sonstige zur Wertermittlung erforderliche Daten? Wie läuft es denn da ab in so einer Gutachterausschusssitzung? Das würde mich mal interessieren.
Also, die müssen ja nicht formell beschlossen werden. Ne? Also, da gibt es, auch das ist auch ganz unterschiedlich. Meistens gibt es dann verschiedene Arbeitsgruppen in den Gutachterausschüssen, die das dann erarbeiten und dann austauschen oder der Gutachter, also die Geschäftsstelle, bereitet die Dinge ohnehin einfach selber vor und präsentiert das dann. Das ist ganz unterschiedlich.
Wie viele Gutachterausschüssen bist du?
Ein.
In dem
Kreis Nordfriesland, genau. Und vielleicht müssen wir das hier für die ganz blutigen Anfänger und Einsteiger nochmal differenzieren. Vergleichskaufpreise bzw. Vergleichsfaktoren und Bodenrichtwerte sind die zur Wertermittlung erforderlichen Daten. Alles, was darüber hinausgeht, Liegenschaftszinssätze, Sachwertfaktoren und so weiter, Umrechnungskoeffizienten, Anpassungsfaktoren sind die sonstigen oder die sonstigen zur Wertermittlung erforderlichen Daten. Dieses kleine Wörtchen, ja, macht da quasi den großen Unterschied. Genau. Aber also wie gesagt, mein Gutachterausschuss leitet ja nichts ab. Gar nichts. Also Bodenrichtwerte, ja, ne? Alle 2 Jahre und im Wechsel gibt es dann alle 2 Jahre statistische Daten. Aber ja, ich bin gerade dabei, das mit der Geschäftsstelle mal und mit dem Ausschuss mal so zu besprechen, dass wir mal anfangen, hier jetzt ein paar Marktdaten abzuleiten.
Mhm. Ja, also wie gesagt, das hätte mich auch nochmal sehr interessiert. Das war jetzt nicht das Thema, aber ich war auch schon satt von dem Inhalt. Also trotzdem,
glaube ich,
es ist halt verwaltungslastig, aber es ist so wahnsinnig inspirierend dann auch gewesen. Und es ist halt auch, ich finde es ja so wichtig, dass man dann auch versteht, wo kommt denn das her? Womit arbeite ich überhaupt? Was sind die Gedankengänge hinter dieser Ableitung? Weil ich habe schon ganz häufig gesagt, ich bin ja jemand, ich komme sehr gerne auf unseren Gutachterausschuss zu, wenn ich irgendwo einen Schmerzpunkt habe, auch mit den Daten. Und die sind bisher immer sehr, sehr hilfsbereit und sehr freundlich gewesen. Und ich denke, das wird sich auch so weiter fortführen. Ich weiß, dass es nicht überall der Fall ist. Ich habe jetzt neulich wieder von einem Kollegen gehört, der wollte sich engagieren und der wird nicht gelassen, weil er einfach noch zu unerfahren aus Sicht des Gutachterausschusses ist. Das finde ich sehr, sehr schade. Ich weiß nicht, ist das so häufig? Weil meiner war sehr offen einem neuen Mitglied gegenüber.
Nö, also ich habe das ja bis heute so, dass ich hier in meinen Gutachterausschuss quasi gar nicht reinkomme. Also das ist bis heute so. Also der hier vor Ort in Otterndorf, weil die begründen, sie hätten zu viele Sachverständige, sie bräuchten mehr andere.
Das habe ich dann irgendwann so zur Kenntnis genommen. Auch Gutachten mit? Das kriege ich bei uns wenig mit. Wenig mit in der Region, ob die das mit aufrechthalten.
Ja, doch, auf jeden Fall. Also das geht, das ist ja immer keine, das muss man ja auch immer sagen, das ist ja keine klassische Gutachtenerstellung, wie man das jetzt aus dem Büro so kennt, sondern es ist ja so, dass die ja zu dritt gemacht werden, die Geschäftsstelle bereitet das Ganze vor, man macht zu dritt den Ortstermin, ja, und geht dann quasi dann wieder zurück und kümmert sich dann darum, dass das oder die Geschäftsstelle kümmert sich dann darum, dass es geschrieben wird und dann verabschiedet man das nochmal. So könnte man das einfach nochmal sagen. Ja, und da muss man ehrlicherweise sagen, das ist schon ein bisschen, wie soll ich das sagen? Es ist nicht unbedingt die einfachste Art und Weise, sagen wir es mal so.
Ja, das glaube ich.
Und auch nicht die zielführendste Art und Weise. Ja, man nimmt sehr viel mit, genau, das stimmt schon.
Es war auch wieder fürs Netzwerken, will ich jetzt da nicht unbedingt sagen, weil genetzwerkt wurde da nicht, aber es ist trotzdem immer schön zu sehen, okay, was sind denn so für Kollegen ebenfalls mit in der Region tätig, ne? Ich habe tatsächlich den Sachverständigen höchstpersönlich die Hand schütteln dürfen, der das Gutachten geschrieben hat von dem Haus, das wir dann irgendwann mal gekauft haben und so. Und ich habe es ja schon mal gesagt, du kriegst die nicht sehr viel mit, weil die halt einfach nicht sehr präsent sind, weil die so ausgelastet sind, dass die sich mehr im Hintergrund bewegen. Und so ist es halt schön, mal in die Gesichter zu schauen, dass man halt voneinander auch mal ein Gesicht kennt. Und sagt, sie sind der und der. Wo sind sie denn unterwegs? In dem und der Region. Und recht regelmäßig erlebe ich es, dass auch da ein Kollege da mal kommt und sagt, Mensch, wenn Sie mal in so und so sind, kommen Sie doch vorbei auf einen Kaffee, dann kann man sich mal kennenlernen. Und darum werde ich zurückkommen, weil das natürlich unheimlich wertvoll ist, weil das hat, also neben der Berufserfahrung hat auch Leute sind, die den Markt kennen, ne? Und die halt genau da, wo wir wohnen oder wo wir uns gerade versuchen, niederzulassen, wahnsinnig viel Erfahrung mitbringen.
Ja, ist so.
Schön.
So, und was ist jetzt deine Erkenntnis aus der wunderbaren Welt der Bodenrichtwerte?
Puh, also wenn das jetzt, wenn sie veröffentlicht sind, könnte ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr dazu sagen.
Möchtest du vielleicht so ein bisschen was dazu, ja, nee, aber du könntest ja vielleicht ein bisschen was zur Ableitung, also wie leitet denn euer Gutachterausschuss diese Bodenrichtwerte ab? Also wie kommen die denn zu den Bodenrichtwerten?
Naja, ich habe es ja auch tatsächlich nur über die Fortführung jetzt gesehen. Und da ist es so, dass wirklich in denen Region oder in den Zonen, in denen es tatsächlich Kauffälle gibt, der dann auch präsentiert wird und dann ist er meistens sehr gedämpft auf den bestehenden Bodenwert anzupassen. Mhm. Ja. Mhm. Also man schaut dann auch natürlich wieder auf dieses Ausreißerthema, weil ich kann mich ja auch komplett davon wegbewegen, dann geht man aber davon aus, dass das Gründe hat. Das muss ich übrigens auch sagen, das war unfassbar irre, weil die Herrschaften, die da mit mir saßen, die kannten ja teilweise jedes Futzelbaugebiet, das es irgendwo in den Tiefen von einem Dorf gibt. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, da gab es eins, das hat, ach, wie war denn das? Hatte das schon einen B-Plan drüber oder nicht? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Und da gab es einen Kaufwall und der war ein bisschen unverhältnismäßig. Und da fing der eine schon an, naja, das weiß er ganz genau, dass es da ein Altlastenthema gibt und etc. Also konnte sich dann quasi diesen Kaufwall sehr gut erklären oder wiederum ein anderer konnte dann zu einem konkreten Abriss auch was sagen, wo wir dann auf einmal dieses Außenbereich im Innenbereich-Thema bekommen haben. Weil ich sagen muss, das habe ich alles schon mal gehört, ich habe damit aber noch nie gearbeitet und das war für mich schon sehr, sehr wertvoll, das dann mal so wahrzunehmen, weil ich jetzt doch auf gewisse Dinge dann auch anders schaue. Ja, also das fand ich auch noch mal ganz, ganz so einprägsam. Oder dieses Thema, ich weiß nicht, das wird es aber vielleicht auch nur hier in der Region geben, weil das woanders, glaube ich, nicht das Thema ist. Wir hatten Regionen, da lag tatsächlich bereits eine verbindliche Bauleitplanung drauf. Also die hatten B-Pläne und sind aber nie bebaut worden. Also die B-Pläne waren teilweise älter als ich. Und da lagen dann, weiß ich nicht, wie viel Quadratmeter es waren, aber die lagen dort brach. Die hat sich nie jemand irgendwie, also man geht davon aus, man weiß gar nicht, dass es das dort gibt, also dass man da Baurecht hätte ableiten können. Und dann war halt auch die Frage, wie gehe ich damit in der Baulandqualitätsbeurteilung mit um? Ne, was mache ich denn mit dieser Zone? Ist das dann jetzt für uns festgesetztes Bauland? Ne, also wie ist das auch mit der Erschließung geregelt und alles? Und das war schon sehr interessant, weil für die anderen Kollegen war das sicherlich das kleine Einmaleins. Für mich war es nicht so. Ja, also ich habe damals auch nicht Immobilienkauffrau gelernt, sodass mir diese richtigen Basics der Immobilienwirtschaft manchmal dann doch, das merke ich, noch fehlen an der einen oder anderen Stelle, weil im Fachwirt wird ja draufgesetzt und auch im Sachverständigen konzentrieren wir uns meiner Meinung nach sehr, sehr viel erstmal auf dieses Bewertungs-Know-how. Wie funktionieren die Verfahren? Wo kriege ich meine Daten her? Was mache ich mit der und der Besonderheit? Sodass wir an diese richtigen Basics wie, weiß ich nicht, wann habe ich denn Baulandsqualität? Wer entscheidet das? Wie ist es mit der Erschließung geregelt? Wann rede ich von erschlossener Bauland? Was ist ein Außenbereich im Innenbereich? Warum macht man das? Was ist von der Bebauung freizuhalten? Wann kann ich wirklich handfest aus einem, ich sag mal, aus einer Baulücke auch wirklich für mich überlegen, abzuleiten, okay, was könnte denn hier höchstwahrscheinlich stehen? Und das hatte ich komischerweise noch nie so sehr auf dem Tisch wie in dieser Sitzung, wo sich wirklich aktiv damit auseinandergesetzt wurde, okay, ist denn hier davon auszugehen, dass hier Baurecht entsteht oder halt auch nicht? Ne? Und wie gesagt, das ist scheinbar, dass es so ein paar Bebauungsplansleichen in unserem Landkreis gibt, was wieder nur wieder zeigt, dass wir halt, ja, ich sag jetzt mal wirklich sehr ruhige Transaktionen hier haben. Dass es einfach bisher dafür keine Nachfrage gab. Ne?
Ja, also interessant ist ja vielleicht, dass man auch nochmal darüber redet. Du redest ja die ganze Zeit immer von Fortschreiben. Ja? Und ich glaube, viele, die in den Job kommen, haben das Gefühl oder denen wird der Eindruck vermittelt, jedes Jahr würden die Bodenrichtwerte oder alle 2 Jahre spätestens neu ermittelt. Das werden sie ja nicht. Also bei uns in Nordfriesland ist es auch so, dass zum Beispiel gerade in den Bereichen, wo man über Jahre keine Kaufpreise hat, ja, die mit der allgemeinen Bodenpreisentwicklung zum Beispiel angepasst werden. Ja, das kann natürlich dann zu einzelnen Abweichungen führen. Ja, wenn du dann mal da in der Lage einen Kaufpreis hast, den du ewig schon nicht mehr hattest. Was zum Beispiel auch noch ein Punkt ist, ich weiß nicht, wie das bei euch im Ausschuss ist, bei uns im Ausschuss werden zum Beispiel alle Bauträgermaßnahmen vorher aussortiert und in den Bodenrichtwert geschrieben, dass für Bauträgermaßnahmen die Bodenrichtwerte nicht geeignet sind. Ja, und das muss man, das ist zum Beispiel in München, wenn ich das richtig erinnere, nicht der Fall. Da sind über Jahre Bauträgermaßnahmen reingekommen, deshalb sind die Bodenrichtwerte so nach oben geschossen. Ja, und das sind so Punkte, da kriegt man auch erstmal den Einblick, wenn man sich damit beschäftigt.
Ja.
Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man mal sieht, wie kommen denn diese zur Wertermittlung erforderlichen Daten und sonstigen zur Wertermittlung erforderlichen Daten überhaupt zustande? Wie wird denn sowas überhaupt ermittelt? Und wir arbeiten ja auch in der Ableitung mit Datenarmut, das muss man ja einfach mal so sagen.
Ja, das stimmt, da hast du recht. Also der Gedanke, dass halt, also es ist ja so, ich habe einen festgesetzten Bodenrichtwert. Dann kommt dort ein Kauffall und dann wird, also so ist es bei uns zumindest gewesen, wirklich im Einzelfall immer geschaut, okay, dieser Kauffall, wie wird er sich jetzt auswirken? Also ist es hier vielleicht überhaupt zur Anpassung erforderlich und wenn ja, in welchem Umfang? Und da muss man auch sagen, also jetzt zumindest in der Sitzung, es ist jetzt nicht so, dass der Bodenrichtwert dann stumpf auf diesen Kauffall angehoben wird. Das nicht. Also das wird dann schon gedämpft. Ne? Also weiß ich nicht, ich habe 25 Euro, ich habe einen Kauffall von 35 Euro, dann wird jetzt der Bodenrichtwert nicht auf 35 Euro angehoben. Und sondern es wird eher, wie gesagt, geschaut, okay, wie ist halt Perspektive, oder habe ich überhaupt eine Anpassung, wenn er sich dem annähert? Und nein, bei uns wären tatsächlich, also ich weiß nicht, ob sie jetzt in der Region einfach keine Rolle gespielt haben, aber wären Bauträgermaßnahmen nicht rausgerechnet. Das nicht. Es gab eine Handelstransaktion, also wo man wusste, das hat jemand gekauft, um es weiter zu verkaufen, aber ich denke mal nicht mit vorgesetzter Bebauung, so wie ich das weiß. Und das wussten wir aber deshalb, weil derjenige, der das gekauft hat, direkt neben mir saß. So, und der konnte dann sagen, ja, da kommt von mir. Ne? Also so, das fand ich auch schon wieder total interessant. So regional ist dieser Bezug. Und ich finde, das ist auch so ein Thema, das spricht man wenig an. Es hat echt Gründe, dass man eigentlich am liebsten sagt, arbeite da, wo du zu Hause bist, weil die Region kennst du, die Region verstehst du. Und ich finde es sehr, sehr schwer, sich, auch wenn wir vielleicht die Daten haben, in andere Märkte reinzudenken. Und umso mehr stelle ich fest, wenn du halt bei dir vor der Haustür schaust, was halt die Herrschaften an diesem Regionalbezug mitgekriegt haben. Also die kannten teilweise, da waren nicht mal Kauffälle. Das waren Es waren Umzonierungen, da wussten die ganz genau, wem diese Brache gehört und warum die jetzt ewig schon steht und warum das und das und das daraus abzuleiten ist oder wie sie es dann in der Wertermittlung machen würden, wenn sie es auf den Tisch bekämen. Und das ist allein schon so ein ganz großes Learning gewesen, sich das mal anzuhören, ne? Also wie würde das denn jemand angehen, wenn er das jetzt bewertet? Oder teilweise haben die das ja alle schon bewertet. Oder dann hatten wir eine Freilegung in einer Stadt, wo direkt die Frage war, okay, was legen wir da jetzt für eine Zone drüber? Da wurden Gebäude weggerissen. Und dann war die Erkenntnis, naja, leg doch komplett, ich sag jetzt mal, Bauland drüber. Und dann hing halt ein Kollege und sagte, können wir nicht machen, weil diese Freilegung ist direkt von der Stadt so gewollt gewesen, unter der Prämisse, dass dort nie wieder eine Bebauung stattfindet. Also dieser Außenbereich im Innenbereich, der dann dort entstanden ist. Und da können wir halt dann keinen klassischen Baulandbodenwert drüberlegen. Und das, wie gesagt, hat mir neben der Tatsache, dass es auch schön war, halt so vielen Namen Gesichter zu bekommen, ne, halt auch wirklich geholfen, an diese Basics zu denken. An die Basics von dem Material, mit dem wir ja jeden Tag arbeiten. Mhm. Und ich glaube, man kann sich da schon so ein bisschen am Anfang entschuldigen, weil die ganze Wertermittlungsmaterie ist halt schon wirklich ein Brett. Ne? Also es ist dann auch schwierig und ich glaube auch für gestandene Immobilienfachmenschen ist es anspruchsvoll, A, vielleicht aus einer anderen Perspektive auf einmal zu schauen oder halt dieses Handwerkszeug der Wertermittlung dann so zu lernen, dass du es halt gut beherrschen kannst. Und am Anfang geht es halt darum, Verfahren zu verstehen, richtig anzuwenden, Objektspezifika einzuordnen. Aber dann sollte der Appell halt sein, sich nicht drauf auszuruhen, sondern halt schnell weiterzumachen. Weil das habe ich auch gelernt tatsächlich. Wir dürfen ja mit unserer ZS an den Start gehen und dürfen loslegen. So. Und dann hörst du, dass diese fachlichen Unterhaltungen von Kolleginnen und Kollegen, die mir nicht nur 40 Jahre Berufserfahrung, sondern wahrscheinlich auch Lebenserfahrung voraus haben. Und da denke ich mir dann doch wirklich ganz häufig krass, das ist echt noch ein Weg zu gehen. Und das ist auch gut so. Ne? Also ich glaube, wir wollen noch am Anfang schnell hoch, weit und trauen uns dann vielleicht auch viel zu. Und wir sollten aber ein bisschen Demut haben und sollten halt dieses kontinuierliche Lernen mitnehmen. Ja, auch wenn das jetzt ein bisschen fachlich übergreifend war. Aber das habe ich mir, also man hat dann so diesen Ansporn gehabt, ich will gut werden, ich will gut bleiben, ich muss mich weiterqualifizieren, weil dieses ganze Fachgebiet ist einfach so unfassbar groß. Da braucht es lebenslanges Lernen, das ist nun mal so. Amen.
Punkt.
Ja. Ja. So viel
dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Das ist so.
Ja. Also Appell wieder an alle, das habe ich ja schon ganz häufig gesagt, wer es noch nicht ist und damit überlegt, seid mutig, fragt nach. Bestellen eigentlich Gutachterausschüsse auch unterhalb der Perioden oder immer nur zum Ende der Perioden?
Ich glaube, wenn einer austritt, dann nochmal, aber sonst nur regelmäßig eigentlich.
Ja. Ich glaube, ich hatte jetzt mal von einem Kollegen gehört, der ist aufgrund eines Todesfalls, ich glaube, auch unterhalb der Zeitperiode reingekommen. Ich hatte halt Schweine. Bei mir war es genau damals der Wechsel der Bestellungsperiode im Gutachterausschuss, also konnte ich mit rein. Wenn ihr damit Gedanken spielt, geht ran an den regionalen Gutachterausschuss, stellt euch vor, geht vielleicht findet ihr auch da einen Mentor, ne, der sich eurer dann auch annehmen möchte, weil ich sage ja immer, oder wir sagen ja immer sehr gern, wenn du halt ein Gesicht zu demjenigen hast, dann ist es schwieriger, Nein zu sagen. Ja, mir hat es wahnsinnig viel gebracht und ich kann es nur empfehlen.
Ich würde diese Runde heute schließen mit einer leichten Modifikation unseres Abschlusssatzes.
Oh Gott.
Geht raus in die Gutachterausschüsse und bewertet.
Mal mehr oder weniger oder bestätigt das, was er vorgeschlagen hat oder reflektiert es einfach und unterschreibt. Aber richtig.
Also, macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Ciao.